Kuchen. Kuchen bleibt immer gleich.
Hallo, liebe Steady-Menschen, Steady-Supermutanten und Steady-Ghule da draußen. Willkommen zu einem Beitrag unserer Fallout-Themenwoche. Ich wollte gerade kurz sagen zu unserem ersten, weil das der erste ist, den wir aufnehmen. Aber ne, wie das so ist mit Podcast-Planung und Vorproduktion, ich weiß nicht, ob das der erste ist, der online geht. Aber einer davon ist es und ihr seid dabei. Das freut mich sehr. Hi zusammen und hi Michael.
Hallo.
Wir haben uns gedacht, wir reden heute mal über das Thema Fallout-Mythen und Mysterien. Das ist nämlich ein Thema, das Michael und mich in gewisser Weise ziemlich verbindet, weil das war tatsächlich eines der ersten, nicht das erste, eines der ersten Gespräche, das wir geführt haben. Da haben wir uns quasi mehr oder weniger kennengelernt und vor allem für dich, Michael, war es ja, wenn ich mich recht erinnere, der erste Artikel, den du für die GameStar geschrieben hast. Oder?
Das ist wahr, mein Freund.
Genau. Ja. Das ist schon sehr cool. Und mittlerweile sind jetzt über 100.
Ich bin jetzt bei 105 angekommen. Aber ja, alles hat angefangen mit Fallout. Und es war tatsächlich auch nicht der letzte Fallout-Artikel, den wir geschrieben haben. Und ich bin auch sehr gespannt, ob wir vielleicht nicht sogar neue zusammenschreiben werden, wenn die Fallout-Serie irgendwelche neuen Dinge mit sich bringt.
Fallout-Lore in der Serie zum Beispiel analysieren. Wo liegen die Fehler, Probleme oder bildet es gut ab? Ja, sowas in der Art. Das wäre, da auf jeden Fall wird das verarbeitet von mir, da könnt ihr euch sicher sein. Gucken wir mal wo und wie. Aber ja. Sehr schön. Aber was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch auf die GameStar zurück. Für die GameStar zu schreiben, ist, glaube ich, im Videospieljournalismus schon so die Königsdisziplin, ne? Das ist so, da will man eigentlich hin, oder? Das ist zumindest so der, ne? Ist das der Zenit, Olymp?
Ja? Die Pokémon-Liga, ja, doch, würdest du in Deutschland schon sagen, weil kein Magazin größer ist und ich jetzt auch nach 2 Jahren und ich jetzt schon im dritten Jahr bin, sagen muss, also die Artikel, auf die ich in meiner Karriere am meisten stolz bin, die habe ich in meiner GameStar-Zeit geschrieben. Also sei es jetzt Reports, ne, zur deutschen Games-Branche, sei es jetzt, ich lege mich mit FIFA an und frage, ob Foodboxen eigentlich Glücksspiel sind. Ja, sind sie. Nee, das ist schon, ja, doch, es ist schon krass. Man gewöhnt sich dann ein bisschen dran, ne, dass man auch plötzlich auf der Startseite ist oder dass man in einem Magazin auch abgelichtet wird. Es ist trotzdem noch cool und ich schreibe auch gerne weiterhin für die.
Sehr cool. Und alles begann mit Fallout-Mythen. Damals haben wir so ein Interview geführt. Da haben wir uns, glaube ich, sehr stark vor allem auf die neueren Fallout-Teile konzentriert und sind da so diesem ganzen Cthulhu-Mythos so ein bisschen auf die Spuren gegangen. Und darüber unter anderem werden wir heute jetzt auch in dem Podcast nochmal reden und das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen aufrollen oder auch ergänzen oder auch andere Aspekte einführen. Für mich ist das ja ein Thema, das mich total fasziniert, weil die Fallout-Welt ist ja quasi eine, ich sag mal, wie sagt man das, eine sehr realistische, unter Anführungsstrichen, also eine sehr greifbare Welt eigentlich. Es gibt nicht wirklich viele übernatürliche Elemente, eigentlich ist alles pseudowissenschaftlich zumindest erklärt und gerade deswegen, finde ich, stechen diese übernatürlichen Sachen so stark heraus, weil man vermutet die in dieser Welt nicht und sie sind auch wirklich nur so klein reingestreut und das ist irgendwie, finde ich, gerade so faszinierend daran, weil dieser Pseudorealismus, dieser Science-Fiction-Realismus dadurch so ganz hart durchbrochen wird plötzlich.
Es ist halt irgendwie auch, meistens sind so unheimliche Dinge in nicht unheimlichen Spielen viel effektiver als in Horrorspielen, weil da bist du halt vom Horror wirst du erschlagen und gerade ist es halt super spannend, wenn diese Welten so gigantisch sind, dann ist es ja so super einfach, solche Dinge darin zu verstecken und deswegen habe ich auch vor allem die Projekte mit dir, die Artikelprojekte mit dir genossen, wo das halt einfach nicht nur ein blödes Easter Egg ist, sondern dass das so gigantische Verschwörungen sind, die auch noch irgendwie miteinander vernetzt sind und dass man da so richtige Detektive Arbeit leisten muss. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Und man muss vielleicht noch ergänzen, es ist die Frage, wie viel war jetzt von Bethesda wirklich Absicht und wie viel ist versehentlich irgendwie miteinander verbunden, was wir vor allem später bei auch der Frage sehen, ob wir in Fallout 4 nicht in Wahrheit ein Zünf sind oder nicht. Es ist, glaube ich, auch mehr so ein Ding, dass es versehen sein könnte.
Ja, möglich. Es ist auf jeden Fall viel im Grunde Interpretation. Ne? Es gibt teilweise, ist es halt lustigerweise wirklich so, dass wahrscheinlich eher so kleine Fehler in der Story drin stecken und diese Fehler kann man aber, wenn man sie uminterpretiert, als Hinweise auf irgendwas sehr Mysteriöses deuten. Das ist, finde ich, sehr lustig. Das ist überhaupt immer super lustig, wenn eine Fan-Community die Lore von ihrem Lieblingsuniversum quasi repariert, ne? Das finde ich immer super spannend und super schön, was das für Mechanismen auslöst. Ich fand das auch super interessant, dass dieser übernatürliche Aspekt, den ja eben vor allem Bethesda ab Fallout 3 dann so ein bisschen eingeführt hat, sehr gemischt aufgenommen wurde. Ne? Wie gesagt, ich fand das faszinierend und fand das irgendwie cool, dass diese Welt da so durchbrochen wird. Aber sehr viele Oldschool-Fallout-Fans hatten da überhaupt keinen Bock drauf, weil die der Meinung waren, dass eben das nicht zu Fallout passt, dass man plötzlich so übernatürliche Elemente und so Cthulhu-Mythos und sowas mit reinbringt. Dabei, wenn man es genau nimmt, gab's das aber alles schon in den alten Fallout-Teilen. Das ist überhaupt nicht neu und ist überhaupt nicht durch Bethesda hinzugefügt worden. Und damit meine ich nicht unbedingt die Random Encounter, also die Special Encounter, die es gab. Ne? Fallout 1 und 2 hatten ja quasi so ein Schnellreisesystem über so eine große Weltmap. Und da gab's immer wieder Zufallsevents. Und manche davon waren quasi so Easter Eggs im Grunde. Da hat man ein abgestürztes Alienschiff gefunden. Da hat man einen sprechenden Steinkopf mit Superkräften gefunden. Da waren aber auch ganz viel Star Trek und Monty Python Referenzen. Deswegen war eigentlich immer klar, okay, die Special Encounter, das sind Easter Eggs, die gehören nicht zum Canon. Die sind nur Spaß. Oh, aber es gab tatsächlich in Fallout 1 zum Beispiel die Psyker. Also Menschen mit übernatürlichen Psy-Kräften, die Gedanken lesen können, ne, und so Zeug. Kann man vielleicht noch so ein bisschen wissenschaftlichen erklären, streift aber, finde ich, schon das Übernatürliche. Und spätestens in Fallout 2 haben wir dann eben einen Geist in einer Nebenquest. Das ist kein Easter Egg oder so. Die steht in einer Stadt, Anna Winslow, eine verstorbene junge Frau, und ihr altes Familienmedaillon wurde aus den Ruinen ihres alten Hauses entwendet und sie kann jetzt nicht mehr ruhen quasi, sie ist ruhelos, bis dieses Medaillon zurückgebracht wurde. Also hier haben wir ganz klar den ersten offiziellen Kanon übernatürlichen Aspekt in der Fallout-Reihe, ganz ohne Easter Egg und ganz ohne Haha ist ja nur ein Witz, sondern wirklich ganz eindeutig als Quest in einer Stadt.
Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass ab den Atombomben eigentlich alles möglich ist, oder?
Ja, im Endeffekt schon. Aber weißt du, da grenzen viele ab zwischen, naja gut, Radioaktivität wird natürlich in Wirklichkeit nicht zu solchen Mutationen führen, aber das kann man noch so ein bisschen wissenschaftlich erklären. Und sowas wie der FEV ist theoretisch nicht möglich, aber das ist noch so im Rahmen der Science Fiction. Und dann diese Trennlinie zum wirklich Übernatürlichen. Also ich mache da schon auch diese Trennlinie. Ich kann das verstehen, aber für viele ist das wirklich so ein ganz wichtiger Knackpunkt in der Fallout-Lore.
Ich finde das interessant, weil es ja das extra, wirst du den Namen besser kennen als ich, aber man kann ja in Fallout New Vegas bestimmen, dass man so ab und zu Halluzinationen hat. Und ich frage mich halt auch oft, ob wir nicht einfach verrückt und wahnsinnig geworden seid. Also ob das nicht eigentlich ein kompletter Massenwahnsinn ist, der in Fallout abgebildet ist und damit eigentlich auch egal ist, ob irgendwas real ist oder nicht.
Das ist zumindest teilweise echt ein interessanter Faktor. Es gibt ja zum Beispiel in Fallout 76 diese Sekte des Mothman, ne? So Sektenmitglieder, die den Mothman verehren, so ein übernatürliches Wesen, das die Zukunft vorhersagen soll. Und tatsächlich finden wir in Fallout 76 Mothman als Gegnertyp, manchmal wirklich aggressiv, manchmal, was aber sehr cool ist, mit geringer Wahrscheinlichkeit. Also grundsätzlich ein Gegner, der nur mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit spawnt. Ich glaube, ich habe den nach 120 Stunden im Spiel das erste Mal getroffen und manchmal ist der aggressiv, aber manchmal steht er einfach nur in der Entfernung und beobachtet einen. Sieht so ein bisschen aus wie eine große Eule mit Mottenaugen, ne? Also ein relativ bizarres Wesen. Und das wird eben von so einer Sekte verehrt und die haben auch ihr Hauptquartier oder ein wichtiges Quartier in so einer Höhle, wo sie auch den Interloper verehren. So ein Art mutiertes, humanoides Wurzelgeflecht, das aber irgendwie nur rumliegt, ne? Und wenn man dieser Sekte so begegnet und hört, was die erzählen und erfährt, dass die schon vor dem großen Krieg tätig waren, dann entsteht da dieses Bild von diesem großen übernatürlichen Mythos. Aber wenn man sich das mal ganz genau anguckt, sind das einfach nur ein paar Verrückte, die irgendein mutiertes Monster und irgendeinen mutierten komischen Wurzelstrang unter der Erde verehren. Und möglicherweise ist da gar nicht mehr. Das könnte alles sein.
Es ist Fallout ist für mich irgendwie so der Riesenkarneval nach dem Weltuntergang. Das ist so die Weltuntergangsparty, die irgendwie zu spät angefangen hat, wenn du dir anguckst. Caesar's Legion, die Rumser, die Kings in Fallout New Vegas. Das sind alles so irgendwie super verquerte, abgedrehte Cliquen, die sich gegenseitig miteinander bekriegen. Man könnte auch sagen, Herr der Fliegen nur mit Erwachsenen. Keine Ahnung. Es ist so daneben.
Ja, genau. Und da mischen sich dann eben auch zum Beispiel die Kinder des Atoms rein. Das genau. Ist ja auch nochmal eine interessante Sekte. Die verehren quasi auch das Atom im Grunde oder die Atomexplosion als was Göttliches. Und die sind ja auch in der Fallout-Lore ganz offiziell immun gegen Radioaktivität. Und die begründen das ja auch mit ihrem Glauben. Na, das ist auch wieder so ein Aspekt, wo man sagen kann, naja, haben die wirklich irgendeinen übernatürlichen Schutz? Handelt es sich da um Mutanten? Oder sterben die einfach langsam an ihrer Strahlung und tun so, als wäre nichts aus religiösem Wahn so ein bisschen? Na, auch hier ist wieder so dieser Interpretationsspielraum.
Und ich finde es eigentlich cool, dass es halt nicht aufgelöst wird, ne? Dass es halt wirklich so in der Schwebe, in der Schrödingers Atomebene halt bleibt. Und das ist auch irgendwie der große Spaß, weil du halt, wenn du dich in Fallout begibst, du weißt halt nicht, was dich heute erwartet. Und das finde ich großartig. Anstatt, dass das einfach nur irgendeine Postapokalypse ist, in der gar kein Humor existiert und auch nichts Überraschendes passiert, außer, dass sich halt alle gegenseitig zerfleischen. Ich finde, Fallout ist super deprimierend, aber auch gleichzeitig super unterhaltsam. Und das ist eine super coole Kombi.
Ja, auf jeden Fall, der Humor ist eben eine ganz wichtige Ebene. Deswegen weiß man auch nicht, ob man das alles zu ernst nehmen soll. Ne? Wie schon gesagt, mit den Special Encountern, die offensichtlich eher so scherzhaft waren, sind die jetzt echt? Gehören die zum Kanon oder nicht? Im Endeffekt ist das auch so ein bisschen persönliche Entscheidung. Wenn man will, dann ist wirklich ein Star Trek Shuttle abgestürzt in Fallout 1. Warum nicht?
Ja, why not?
Why not? Ganz genau. Es passt halt irgendwie alles mit rein. In Fallout, die alten Fallout-Teile haben ja im Grunde eben auch über so einen Special Encounter schon zum ersten Mal Aliens eingeführt. Man kann ja auch ein UFO finden mit einer super mächtigen Waffe, die man nur in diesem Special Encounter kriegen kann. Und Fallout 3 hat ja diese Aliens dann zum Beispiel offiziell in den Kanon des Spiels geholt. Das waren die ja vorher, wie gesagt, eher nicht so. Aber spätestens seit dem Fallout 3 DLC, der die Zitana quasi, die Invasion der Zitana auf die postapokalyptische Erde darstellt, sind ja ganz offiziell wirklich existierend in der Fallout-Welt. Und ich finde, das passt großartig. Ne? Auch das war so ein Punkt, das hat viele gestört. Aber das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, weil was passt denn besser in so eine Zukunftsvision aus Sicht der 40er, 50er Jahre, ne? Und so ist ja Fallout dargestellt, als kleine grüne Männchen. Es ist ja, das, ne, das ist, steckt ja in der DNA von Fallout irgendwie drin, finde ich.
Wie gesagt, ich kann mich da auch nicht drüber beklagen und ich glaube, das ist auch die Kanonfrage ist auch so die sinnloseste, die man sich im Fallout-Universum stellen kann. Und auch hier nochmal, wir bekommen es auch in Fallout 3 damit zu tun, dass Menschen halt in Simulationen gesperrt werden und dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, klar, es gibt verschiedene Vaults, die Experimente durchführen, aber sind wir nicht alle Teil einer gigantischen Mega-Vault, die quasi dieses Experiment durchführt, wie Menschen sich nach der Postapokalypse halt eben verhalten und wie sie dann eben auf so verstörende Dinge reagieren. Also das ist, wenn man so weit denkt, dass es immer weniger Sinn ergibt, das ist eigentlich der große Spaß daran. Deswegen, was sind das eigentlich für Leute, die das so brutal ernst nehmen? Die sollen doch was anderes spielen.
Ach, man kann das schon ernst nehmen, wenn man will. Man kann schon auch, finde ich, seine Vorlieben haben und Sachen ablehnen oder nicht, ja, genau, oder gut finden. Warum denn nicht? Ich finde, das ist schon Teil auch vom Spaß, dass man sich da reinsteckt. Und ich kann auch verstehen, dass es Elemente gibt, die man ablehnt. Ich weiß nicht, mein Gott, es ist ja subjektiv. Ich weiß nicht, ob einem sowas dann wirklich ein ganzes Spiel zerstören sollte.
Das glaube ich auch nicht. Ich zum Beispiel kam mit den Supermutanten, komme ich bis heute nicht klar. Das sind für mich irgendwelche Postapokalypsen-Orks. Aber da mag mich auch jeder Mensch korrigieren drüber. Aber ich mag die einfach nicht.
Postapokalypsen-Orks trifft es eh ganz gut. Aber wenn man sich, also es gibt einzelne Supermutanten, die gehören zu meinen absoluten Lieblingscharakteren, wie Marcus zum Beispiel. Deswegen habe ich da schon eine positive Sicht auf die, auf jeden Fall. Doch, doch.
Was ich bei den Mythenartikeln, die wir beide gemeinsam geschrieben haben, zumal, es waren diese drei, der Cthulhu-Mythos in Fallout, der Mythos rund um den mysteriösen Fremden und die Geschichte, ob wir nicht ein Sümpf in Fallout 4 sind, der bezog sich, lustigerweise, er war sehr auf Fallout 4 beschränkt, hatte aber auch Dinge aus anderen Teilen und die anderen beiden waren wirklich quer über die Reihen und das finde ich ja super faszinierend, wenn sich so ein Mythos halt über verschiedene Teile hinweg entwickelt und dass man auch dann, das fand ich das Spannende gerade bei unserer Arbeit, dass wir geguckt haben, wie das nicht miteinander irgendwie alles zusammenhängt, weil du ja in Fallout 3 das Dunwich-Gebäude hast, da hast du einen DLC, du hast in Fallout 4 wieder irgendwelche Familien, die nach übernatürlichen Artefakten suchen, dann kamst du mir irgendwie noch mit Sammelkarten und dann hat man die Sammelkarten miteinander vernetzt, bis dann alles in Fallout 76 gipfelt. Diese super coole Schnitzeljagd und dass wir dann irgendwie diesen Wagen immer weiter angestoßen haben und der auch gar nicht aufgehört hat. Das war ein Riesenspaß. Auch wenn die Leute in den Kommentaren, das ist eigentlich ein schöner Kreisschluss, manche Leute in den Kommentaren haben uns auch unterstellt, ja, ihr habt zu viel Freizeit.
Wenn die wüssten, dass wir unser Geld mit dem Blödsinn verdienen.
Ja, deswegen alles gut. Solange es Geld gibt, ist es egal, in welcher Realität ich mich aufhalte.
Ja, aber ich finde gerade das mit den Köpfen. Es ging ja in dem Artikel und in dieser ganzen Cthulhu-Geschichte sehr viel um Steinköpfe oder Metallköpfe. Und das ist schon irgendwie wirklich lustig, ne? Das ist ein schönes Beispiel für das, was du beschrieben hast. Weil in Fallout 4 und auch in Fallout 3 kann man in der Architektur der Fallout-Welt, das ist halt wahrscheinlich einfach so ein Stilmittel, an vielen Gebäuden, an vielen großen Wolkenkratzern, oft die wichtigen Gebäude, die pompösen Gebäude, so Steinskulpturen und meistens eben große Köpfe sehen. Na, das hat so ein bisschen was von, wie heißt der Film gleich nochmal, mit dem Roboter, dieser uralte Schwarz-Weiß-Film. Metropolis, das hat genau. So was von Metropolis, so dieser bedrückende, Großstadt-Apokalypsen-Stil. Ja, genau. Und auf jeden Fall ist aber jetzt eine interessante Beobachtung mit diesen Köpfen zu machen oder mehrere, denn diese Köpfe wurden wahrscheinlich in Wirklichkeit einfach nur Asset recycelt. Für die Lore gibt es dabei interessante Verknüpfungen, weil diese Köpfe findet man auch immer an Positionen, wo Fallout mit dem Übernatürlichen spielt. Eben zum Beispiel in der Kammer des Interlopers in Fallout 76 oder eben in der Nähe von so uralten Artefakten, ne, so Necronomicon, Parodiebüchern und irgendwelche Dolche, die Menschen in den Wahnsinn treiben, weil sie mit denen kommunizieren in Dunwich Boras und so weiter und so fort. Überall in so alten Ruinen von alten Tempelanlagen, in so Ausgrabungsstätten sind diese Köpfe. Und dann, wenn man mal so ein bisschen anfängt, nach diesen Köpfen zu suchen, ne, dann findet man die plötzlich überall. Dann gibt's nämlich in Fallout 1 oder 2, ich bin mir gar nicht mehr sicher, diesen Special Encounter mit diesem Riesensteinkopf, der eben über Telepathie mit einem redet. Und wenn man versucht, ihn irgendwie zu betrügen, dann platzt man mit 9 Millionen Schaden einfach. Und ne, so verbindet sich dann plötzlich alles. Und dann, du hast das ja schon angesprochen, gibt es diese Fallout-Sammelkarten, diese Spielkarten.
Schlimm.
in einem Spiel, das, glaube ich, sogar nur in China erschienen ist, in Fallout Shelter 2 quasi. Und da ist quasi eine Figur aus Fallout 4 aus einer ganz anderen Quest, die aber auch mit übernatürlichen Artefakten zu tun hat, abgebildet, mit großen Steingesichtern im Hintergrund, ne? Und das ist so eine richtige, ne, man fühlt sich, kennst du dieses Meme von It's Always Sunny in Philadelphia, wo der eine so vor dieser Tafel steht mit den ganzen Zetteln und überall sind die roten Striche und er ist komplett aus dem Häuschen?
Ja, ja, genau.
So ist man da unterwegs ein bisschen.
Es ist halt, aber du hattest, wir hatten diesen Artikel gemacht und wir sind irgendwie auch bei dem Artikel auf so dieser Kopfnote irgendwie rausgegangen, ne, so nach Motto, es ist überall und es betrifft alles, also wirklich vom kleinsten Detail so zur Riesenverschwörung. Und dann hattest du ja noch dieses Video rausgebracht, wo du dir gerade sagst, gerade dass Köpfe ja sowieso eine große Rolle in Fallout spielen, gerade auch vor allem, weil die Raider halt meistens Köpfe irgendwie aufbewahren. Also so, warum sind eigentlich die Leute so kopflastig? Und das meinten wir halt damit, dass wenn Bethesda auch das nur einmal so ein bisschen die Welt legt, dass das halt versehentlich alles irgendwie Sinn ergibt. Auch vor allem, weil man halt in Fallout 4 in dieser Steingrube auch unten in einem Wasser auch eine dieser Köpfe findet. Und das Problem ist, es ergibt dann halt eben versehentlich Sinn und du kannst es halt nicht mehr aufhalten. Was ich halt super witzig finde, auch bei Silent Hill als anderes Beispiel. Jedes Mal, wenn die Community eine Theorie entwickelt und dann dieser Hauptdesigner Masahiro dann sagt, nee, das ist nicht so, man kann es nicht mehr rückgängig machen, es ist jetzt halt drin.
Das ist auch nochmal, das hat nochmal eine extra Ebene mit diesen Köpfen, die ich sehr schön finde, weil ja in Fallout 1 und auch in Fallout 2, aber grundsätzlich in der Fallout-Entwicklung der alten Teile, die sogenannten Talking Heads eine ganz große Rolle spielen, weil das eine damals sehr besondere und interessante Technologie war, die das Entwicklungsteam da benutzt hat. Die haben nämlich tatsächlich Köpfe von wichtigen NPCs aus Ton modelliert und haben die dann quasi eingescannt, damit die für damalige Verhältnisse sehr detaillierte und schöne 3D-Modelle in einem ganz eigenen und besonderen Stil von diesen Köpfen abbilden können, die dann natürlich, weil sie im Endeffekt nur eingescannte Fotos waren, sehr wenig Animationsstufen hatten, aber es sah halt irgendwie so ein bisschen uncanny valley, wacky und beeindruckend aus damals. Und die sind eben als die Talking Heads bekannt, weil eben nur die Köpfe von den Figuren modelliert wurden. Und ne, da driftet, da blutet so ein bisschen in die echte Welt diese ganze Kopftheorie. Das ist schon sehr lustig, sich da irgendwie einzugraben und da die Verknüpfungen zu erstellen.
Was ich lustig fand, weil ich den Artikel jetzt gerade eben nochmal durchgegangen bin, hast du jetzt mal aus dem FF, weil das interessiert mich halt, weil dieser, du hast ihn schon erwähnt, dieser Lorenzo Cabot, der ein Mitglied der Cabot-Familie, der eben auf dieser Sammelkarte in Fallout Shelter abgebildet ist, der wiederum von seiner Familie eingesperrt worden ist, weil er auf irgendeiner Expedition irgendeine mysteriöse Krone geborgen hat, was halt den ganzen wieder auch mehr in diese Cthulhu-artige Richtung halt geht. Da wird halt die Stadt Ubar genannt, wo er die halt her hat. Hast du dich auf dem Kanal mal mehr mit dieser Stadt beschäftigt oder gibt's da eigentlich abseits von Lorenzo Cabot gar nichts mehr zu?
Also ich wüsste nicht, dass es da irgendwelche Informationen gibt, außer eben, dass sie erwähnt wird im Rahmen von hier uralte Stadt, die irgendwie schon existiert hat vor der Menschheit und da hat er dieses Artefakt her, das ihn unsterblich gemacht hat. Das ist aber, glaube ich, sehr viel mehr ist da, glaube ich, nicht bekannt. Nicht, dass ich wüsste.
Und jetzt bräuchte ich mir noch einen DLC, der das noch weiter anstößt, weil ich finde es gerade so, in welche Richtung das halt geht. Gleichzeitig, ich glaube, die meiste Vernetzungsarbeit haben wir geleistet beim mysteriösen Fremden, nämlich da jetzt im Gegensatz zum Cthulhu, wo du wirklich handfeste Punkte hast, hast du ja beim mysteriösen Fremden, der noch in allen Teilen vorkommt, hast du ja an sich nur zwei Punkte, dass er einmal im Guidebuch erwähnt wird. Darüber können wir gleich auf jeden Fall noch reden, weil das noch so eine Meta-Verschwörung hat. Er wird im Guidebuch erwähnt und er hat einen Sohn in Fallout New Vegas. Und der Rest des Artikels oder der Rest unserer Arbeit besteht ja zu 80% aus Spekulationen und Zusammensetzungen. Und da finde ich es halt vor allem interessant, weil dieser mysteriöse Fremde ja so viel Projektionsflächen dafür bietet, wer das eigentlich ist. Und in alle Theorien, die wir aufgestellt haben, ich glaube, wir haben, er ist ein Gott, er ist ein Synth, er ist ein Assassine und im vierten haben wir gesagt, er ist eigentlich alles gleichzeitig. Ich hätte einfach gerne noch mehr Punkte, auch DLCs, einfach nur, ich könnte mir auch vorstellen, einfach DLCs in all diese Richtungen zu haben, dass alle Fragen gleichzeitig beantwortet werden. Ich finde, man müsste mit einem mysteriösen Fremden noch viel, viel mehr machen.
Ich glaube, wenn man die Fragen beantwortet, dann verlieren sie. Ich glaube, also man kann nicht die Fragen so befriedigend beantworten, wie die Spekulationen dahinter sind.
Achso, nee, ich will nicht, dass sie final beantwortet werden. Ich will einfach noch mehr Details.
Dass der
ich möchte,
Mythos
das
weitergesponnen
genau,
wird.
Ja. Ich möchte, dass Bethesda noch mehr Dokumente veröffentlicht und ich möchte, dass Bethesda noch mehr Fehler macht in der Lore, damit diese Theorie einfach weiter wächst. Weil da haben wir einen super spannenden Krimi draus gedreht und ich dachte mir so, ah, der muss jetzt einfach nur weitergehen. Ich möchte den mysteriösen Fremden irgendwie spielen oder so, keine Ahnung. Ich will, dass den ganz eigenen Kosmos kriegt.
Ja, der mysteriöse Fremde ist ja deswegen, glaube ich, so speziell, weil er eigentlich eine Spielmechanik ist und eigentlich ein Running Gag aus den alten Fallout-Teilen. Weil da konnte man halt schon und kann auch in den neueren Fallout-Spielen bis Fallout 76 immer noch den mysteriösen Fremden als Perk, also quasi als Eigenschaft für deinen Charakter auswählen, witzigerweise. Und das bewirkt dann im Grunde nur, dass im sogenannten Wets-Modus, in dem rundenbasierenden Kampfmodus, den es auch in späteren Spielen noch mehr oder weniger gibt, der mysteriöse Fremde mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auftauchen kann, um deine Gegner zu erschießen. Meistens ist er sehr mächtig, One-Hit-Kill. In den alten Fallout-Teilen konnte er auch noch selber sterben und ist dann nicht mehr gekommen und war eher so eine Mad-Max-Parodie. Aber ja, genau, das ist eigentlich alles, ne? Und fertig. Eigentlich ist der ein Gag, eine Spielmechanik und das weiß man eigentlich auch. Aber wenn man jetzt mal drüber nachdenken will, wer ist das eigentlich? Warum kann der kommen? Warum gibt's diesen Perk? Dann wird's eben ziemlich wild. Und verstärkt wird das Ganze eben, weil sich natürlich die Fallout-Spieler auch so ein bisschen selbstironisch mit diesem mysteriösen Fremden beschäftigen und dem auch so eine Existenz geben. Es gibt ja quasi auch ein Dokument in Fallout 4, bei quasi so einem Privatdetektiven, den man auch als Begleiter mitnehmen kann, der viele Fälle hat und eine Fallakte kann man sich angucken, da geht's eben genau um diesen mysteriösen Fremden. Da geht's eben drum, dass es immer wieder Sichtungen gibt und der wird beschrieben mit seinem Trenchcoat und den Hut und er taucht auf und er schießt Leute und verschwindet plötzlich wieder. Keiner weiß, wer er ist und wo er herkommt und so weiter und so fort. Und so wird das so ein bisschen in die Welt gebracht. Ne? Er ist nicht mehr nur dieses Easter Egg. Plötzlich gibt es im Spiel Figuren, die auf ihn reagieren. Plötzlich hat er quasi einen festen Platz und jetzt wird's spannend, weil jetzt stellt man sich eben die Frage, Moment mal, wie passt der da wirklich rein? Und das ist schon sehr lustig. Lustig von Bethesda, dass die den quasi durch solche Ideen real gemacht haben in-game.
Also ich glaube, das ist so schön, das hast du richtig gesagt. Ich glaube, er ist deswegen so toll, weil er überhaupt nicht in die Lore reinpasst. Und dann fängt er halt an, plötzlich zu ganz vielen Sachen gleichzeitig Brücken aufzubauen, weil man das jetzt irgendwie nicht so stehen lassen kann, dass es halt keine Brücken gibt. Ergo erstellen wir sie. Und da halt so viele offene Lücken und Stellen in diesem Universum sind, passt er gleichzeitig doch so gut rein. Ich fänd's spannend, wenn sie halt über die Teile noch weitere Mythen halt einbauen. Nur aktuell haben wir nur den Mothman und den Interloper, aber gerade beim mysteriösen Fremden ist es halt so schön. Vor allem, weil der schon so lange dabei ist und weil er sich auch gleichzeitig so oft widerspricht, weil entweder ist es die gleiche Person, aber gleichzeitig ist er in jedem Spiel, sieht er wiederum auch anders aus. Das hat dann auch schon wieder zur Folge, dass dann wieder neue Theorien entwickelt werden. Und ich glaube auch diese gesamte Synth-Geschichte, damit haben sie sich keinen oder einen Gefallen getan, weil es leider auch so viel Übernatürliches halt plötzlich erklärt, ne, durch die Zeitreisen, Wettsysteme, es gibt Synths. Und lass uns auch gerne drüber sprechen, nämlich das ist tatsächlich im Artikel der GameStar ein bisschen untergegangen, dazu hast du ja noch ein eigenes Video gemacht, nämlich wir haben sogar, weil richtig, Bethesda macht Versehen oder Bethesda stößt diese Theorien an und dann gibt es natürlich auch noch Fans, die das zusammensetzen und dann gibt es wiederum auch Fans, die das manipulieren können, weil sich seit Jahren erhärtet hätte oder hat, dass der Mysteriöse mit Fremde mit realem Namen Farmer heißt. Da sind so viele InfluencerInnen drauf reingefallen, bis wir im Rahmen der Recherchen zu diesem Artikel rausgefunden haben, das hat einfach irgendeine Witzfigur zu Fallout 4 dort eingesetzt, obwohl das im offiziellen Lösungsbuch gar nicht so drinsteht. Also super witzig, dass das jahrelang keiner gecheckt hat, dass das nicht wahr ist.
Genau, im größten internationalen Fallout-Forum wurde da dieses Zitat aus diesem Guide entweder falsch eingetragen oder abgeändert und keiner hat es gemerkt. Und das hat sich wirklich über Jahre hinweg so etabliert, dass auch wirklich riesige englischsprachige YouTuber das in ihre Videos eingebaut haben und immer wieder den mysteriösen Fremden als Farmer bezeichnet haben. Und das war eben nur ein großer Hoax. Den im Endeffekt gebühren dir da die ganzen Credits dafür, danke, dass du im Grunde aufgedeckt hast.
Was aber lustig ist nämlich, als du das Video dazu gemacht hast, der Verantwortliche anscheinend den Fehler auch sofort wieder rückgängig gemacht hat. Das war anscheinend auch die gleiche IP oder der gleiche User.
Ach, wirklich? Das weiß ich gar nicht.
Hattest du das nicht in deinem, beziehungsweise ob es jetzt zwei verschiedene Personen sind? Aber ich bin mir gerade gar nicht mehr so richtig sicher. Aber es ist halt super interessant, dass es sofort danach geändert worden ist, weil wir waren anscheinend das erste Video, das darüber berichtet hat. Und kurzer Zeit später wurde es dann auch sofort geändert.
Ja, genau.
Ja, ja. Hat der mysteriöse Fremde zugeschlagen.
Ja. Aber im echten Eintrag im offiziellen Guidebook von Fallout 3 wird er ja eben, das ist auch nochmal sehr spannend, finde ich, als Eldritch Entity beschrieben. Und wenn man es einfach übersetzt, wäre wahrscheinlich so eine ältere Entität. Das klingt jetzt nicht sehr weird oder mysteriös, aber im englischsprachigen Raum oder vor allem eben im alten Englischen ist das so ein Wort, das gerade in so Lovecrafts, Cthulhu-Mythos immer benutzt wird, um diese übernatürlichen, mächtigen, uralten, gottgleichen Wesen zu beschreiben. Das sind die Eldritch. Und wenn man jetzt plötzlich diesen mysteriösen Fremden in diesen Rahmen setzt quasi, das weckt natürlich auch sehr viel Interpretationsmöglichkeiten.
Ich finde, das kannst du irgendwie auch mit Skyrim irgendwie überhaupt nicht vergleichen. Die haben leider nicht so coole Lore. Was die auf jeden Fall haben, sind die Daedra, ne? Also so Dämonen, da gibt's den Sheogorath, das ist so ein Joker, Alice im Wunderland-artiger Tunichgut, der alle Leute veräppelt und so. Aber da gibt's nicht diese lustigen und total verstörenden Mythen. Also entweder sind sie nur düster oder sie sind eben göttlich. Kannst du mit Fallout nicht vergleichen. Und ich finde, Fallout leistet da einfach ganz tolle Lore-Arbeit. Also vor allem Lore dahingehend plus halt den ganzen Interpretationsspielraum, der dazukommt.
Ich finde das irgendwie ganz interessant, weil sowas wie The Elder Scrolls ist halt auch schon relativ alte Lore, würde ich mal sagen, die sich sehr oft weiterentwickelt hat durch verschiedene Medien, nicht nur die Videospiele. Da gibt's mittlerweile auch ziemlich viele Fehler und Probleme, die dann irgendwie mit Zeitreisen oder Paralleluniversen erklärt werden. Da ist auch alles schon ziemlich wild durcheinander. Aber dadurch, dass die Lore immer mehr ausgebaut wurde, wurde alles irgendwann erklärt. Und du hast quasi wirklich für so gut wie alles eine Erklärung. Und ich würde fast behaupten, witzigerweise dadurch, dass sich um die Fallout-Lore nie so wirklich gekümmert wurde oder die immer wieder einfach so ein bisschen, ja, keine Ahnung, machen wir die Welt so, wie wir sie gerade brauchen für unsere aktuelle Geschichte. Ne? Dadurch sind eben so viele Lücken entstanden und so viele offene Fragen entstanden, dass man eben so viel reininterpretieren kann. Ich glaube tatsächlich, in der Fallout-Lore ist das eher versehentlich passiert. Dabei ist es, finde ich, eigentlich so ein mächtiges und cooles Stilmittel, das auch viel öfter absichtlich eingesetzt werden sollte, weil solche Lücken und Mysterien eben super Treibstoff sind für Spekulationen, für Theorien und auch für sehr viel spannende Geschichten einfach. Ich schaue mir gerade aus privatem Interesse, aber auch weil ich dazu wahrscheinlich ein Video machen will, die Helldiver-Lore an. Und das finde ich ganz schön, weil wir spielen ja da quasi in dem Spiel so Sturmtruppen eines bösen faschistischen Imperiums. Und alles, was wir über die Welt wissen, alles, ist Propaganda. Wir werden von vorn bis hinten mit Propaganda überspült. Und die Propaganda passt aber manchmal nicht so gut zu dem, was wir tatsächlich da beobachten auf dem Schlachtfeld. Und daraus dann irgendwie zu versuchen, die Wahrheit zu extrahieren, ne? Das ist super spannend. Und eben diese Lücken, das, was nicht erzählt wird, das sollte viel öfter absichtlich eingesetzt werden. Ich glaube, Fallout macht das versehentlich. Trotzdem kann man sehr viel Spaß damit haben.
Ich glaube, das ist, es ist halt vor allem dann immer so faszinierend, wenn man merkt, also wenn man irgendwie das Gefühl hat, es wird so hartnäckig versteckt, ne? Die Wahrheit befindet sich irgendwo da draußen, aber ziemlich gut versteckt, weshalb hat der mysteriöse Fremde so viel Spaß gemacht. Und ich kann mir auch gerade bei Helldivers vorstellen, dadurch, dass das so eine große Verschwörung ist, ist, glaube ich, auch jedes einzelne Detail, vor allem wenn es so wenig gibt, ist es dann aber das einzelne Detail umso wertvoller, ne? Und dann können auch schon ganze Wörter ausreichen, um riesige Theorien anzustoßen. Kurzer Exkurs noch zu Skyrim, was ich spannend fand. Einer der Schöpfer, Michael Kirkwright, der mittlerweile nicht mehr dort arbeitet, aber halt große UnterstützerInnen im Team hat, weshalb du bei The Elder Scrolls Online noch sehr viele Leute hast, die Hinweise zu ihm halt aufbauen. Der hat, weil bei Elder Scrolls hast du das Problem, die springen immer 1000 oder 100 Jahre in die Zukunft, damit halt SpielerInnen-Entscheidungen nicht irgendwie berücksichtigt werden müssen. Und er hat tatsächlich die Coda geschrieben. Das ist so eine Graphic Novel, die erklärt, wie Tamriel halt endet. Und das finde ich spannend, weil er quasi da auch den Versuch leistet, halt auch die Lore über diese tausende Jahre Unterbrechung halt miteinander zu verknüpfen, dass dann die Dwemer wieder vorkommen und dass sich so irgendwelche Killer-Roboter Transformer-mäßig verprügeln. Das ergibt alles keinen Sinn. Also es ist großartig und ich weiß jetzt schon, dass Bethesda das niemals zum Kanon von Elder Scrolls 6 erklären wird. Aber wenn man die Coda kennt, dann macht das großartigen Spaß. Also ich würde sagen, der Lore-Spaß beginnt bei Bethesda, bei Skyrim, vor allem im externen Raum.
Das ist ja auch tatsächlich so ein bisschen in Fallout so. Es gibt ja auch die Fallout Bible, die damals zu Zeiten der alten, der klassischen Fallout-Teile geschrieben wurde von mir fällt der Name nicht ein, von einem der wichtigsten Entwickler und teilweise aber auch in Absprache mit anderen Entwicklern und Schreibern aus dem Spiel. Und es sind wirklich alles nur Männer. Und das ist aber alles quasi spätestens, seit jetzt die Lizenz bei Bethesda ist, ist das so Semikanon. Da, weißt du, da, das ist aus Fansicht ist das sowas, naja, bis jetzt Bethesda in Spielen offiziell widerspricht, kann man das schon als Kanon werten, aber die haben halt die Rechte nicht mehr. Deswegen zählt das nicht mehr so. So wird das, weißt, und da stecken so viel Informationen über die Welt drin, die so ausfüllen und so ausschmücken und viel plausibler auch tatsächlich machen, was aber alles so in der Schwebe ist und wo man sich so ein bisschen rauspicken muss, was passt da eigentlich noch und was nicht. Man möchte gerne, dass das Kanon ist, aber so richtig ist es das eigentlich leider nicht.
Das finde ich so lustig, weil wir letztens auf dem Discord, ihr seid immer noch herzlich dazu eingeladen, uns auf dem CCG-Discord zu besuchen. Wir haben da quasi immer so Wirtshaus-Diskussionenartige Beiträge und wir hatten uns letztens darüber unterhalten, wer hat eigentlich Recht über ein Buch? Ist es der Autor, die Autorin? Und ich finde es halt lustig, dass wenn du das den Aspekt jetzt hinzufügst, die Frage ist komplett egal, sobald die Lizenz wechselt, ist auch damit das Recht über die Wahrheit gewechselt worden. Zum neuen Besitzer.
Ja, witzig, genau. Okay. Ja, im Grunde, weißt du, ich trenne da in meinem Kopf tatsächlich so ein bisschen zwischen der Original-Lore und der Bethesda-Lore. Irgendwie gibt's da für mich so im Kopf eine Trenngrenze. Die sind fast schon so ein bisschen eher Paralleluniversen für mich. Nicht wirklich, aber weißt du, da wird's schwierig, teilweise den Übergang herzustellen. Ja, es ist halt wirklich kompliziert.
Ich möchte auf einen Aspekt noch eingehen, den ich halt super witzig finde, gerade bei Fallout 4, ob wir in 5 sind. Da ist es halt ein DLC-Charakter, der diese ganze Theorie plötzlich anstößt. Und da ist es, da ist es halt umso witziger, dass so vieles Sinn ergibt, weil er sich ja vor allem auch uns fragt, wie es mit unseren Erinnerungen aussieht. Und dann ist es halt leider so, dass der Anfang von Fallout 4 so fragmentarisch ist, also dass da wirklich eine super kleine Map gebaut worden ist. Und dass sobald man die verlässt, das ist halt alles super kurios und weird wird, was leider dann auch, also Gott sei Dank, dann in diese Theorie reinpasst, dass wir anscheinend nur gefakte Erinnerungen haben. Ich finde es aber dann auch irgendwie so ein bisschen stumpf und dazu würde ich dich nach jetzt all der Zeit, die vergangen ist, nochmal fragen, wie du das empfindest, weil es gibt dann später diesen Detektor des Mechanisten in irgendeinem DLC von Fallout 4 und der detektiert uns halt und sagt dann halt, no biosign detected. Also er hat keine biologische Struktur feststellen können. Was dann wieder dieses gesamte Theoriengeflecht einfach mit einer Szene beantwortet. Findest du sowas cool oder findest du dann sowas eher noch stumpf, weil damit eigentlich die ganze Theorie beendet ist?
Nee, ich finde das eigentlich total cool, weil entweder handelt es sich hier um ein sehr präzise platziertes und cleveres Detail, das, wenn es einem auffällt, eben das alles beantwortet. Oder es ist irgendein Bug oder irgendwie eine Unachtsamkeit oder, weißt du, vielleicht ein absichtlicher Fehler im System des Mechanisten oder der Mechanistin eher, das allerdings eigentlich gar nicht in Verbindung mit dieser Sinnstheorie gebracht wurde in den Köpfen der AutorInnen. Weißt du, wie ich meine? Man weiß es halt nicht. Also wie gesagt, entweder finde ich sehr, sehr clever oder lustig, dass eben diese Verknüpfung geschafft werden kann, was aber wahrscheinlich nie geplant war. Aber wer weiß.
Dann bin ich eher für den zweiten Dings. Also ich finde die Art von Stumpfheit finde ich so gut, weil ich würde denen gar keine Intention unterstellen, gerade bei so einem mega komplexen Universum, und die kümmern sich halt meistens nur um die Main- und Nebenquests und dieses ganze Mythen-Dingsbum herum. Der Kreis schließt sich, es hat alles mal mit Easter Eggs angefangen, es war halt mehr so ein Gag, und dadurch plötzlich entstehen dann halt solche Riesentheorien, und die hast du halt nicht mehr unter Kontrolle. Und du, was du tust, ist es halt, dass du sie eigentlich nur noch befeuerst. Deswegen, mir ist es eigentlich egal, was sie mit dem mysteriösen Fremden machen. Sie sollen einfach nur irgendwas Neues hinzufügen, das wir dann quasi Tetris-artig wieder neu einsetzen. Es gibt einen super lustiges Easter Egg bei Silent Hill 2, wo ich mich ja vor allem im Let's Dive Into gerade beschäftige, wo wir halt wirklich jede Szene psychologisch analysieren. Und es gibt einfach diesen Running Gag, dass Figuren in Toiletten greifen, um irgendwas rauszuholen. Und das ist einfach nur lustig, aber es gibt trotzdem auch Theorien, warum passiert das jetzt? Und da geht's für mich schon, führt es für mich schon komplett ab absurdum.
Das erinnert mich sehr stark an die Gartenzwerge in Fallout 3 und 4. Weil da ist es ja auch eigentlich wirklich nur so ein Running Gag, dass überall, wenn man so die postapokalyptische Welt erkundet, ne, man sieht überall Skelette in komischen, lustigen Posen, die mit irgendwelchen Pümpeln in der Badewanne sind, und man denkt sich so, hä, was zur Hölle haben die da gemacht, ne? Und man kann sich so ein bisschen Gedanken machen, was da gerade im Moment des Todes dieser Person bei der Atombombenexplosion passiert ist. Warum ist da alles so weird? Und genauso gibt es quasi als Running Gag immer wieder Gartenzwerge, die in komischen Orten, in komischen Posen komische Sachen machen. Und da gibt es ja auch so die Vermutung, dass Gartenzwerge irgendwas sehr Düsteres vorhaben in der Fallout-Welt. Genauso wie in Fallout 4 die Schaufensterpuppen, die immer wieder in sehr weirden und auch bedrohlichen Posen aufgestellt werden. Und gerade in Verbindung mit den Synth, diesen künstlichen Menschen, die es ja in Fallout 4 gibt, gibt es da auch sehr viele Fantheorien. Könnte das Institut vielleicht nicht nur menschenartige Synth, sondern auch Schaufensterpuppenartige Synths produziert haben, die irgendwo rumstehen und einen überwachen? Und. Das ist schon alles, das ist schon sehr lustig,
wie da eben so
Gags eingeflochten werden in die Lore im Grunde.
Ich find's so lustig, es gibt ja doch das hast du mir gezeigt, es gibt dieses eine Graphic Design von den Tauben, also einfach nur Tauben, und dann steht aber drunter Wächtertaube vom Institut, oder es heißt einfach nur Wächtertaube, und nur dadurch, dass es dieses Graphic gibt von der Taube, entsteht dann plötzlich diese gesamte Theorie, dass wir auch die gesamte Zeit von Tauben beobachtet werden. Aber allein sowas kann schon ausreichen, um ein Mysterium halt zum Entstehen zu bringen.
Ja, so Krähen oder Raben oder was das sind.
Wächterraben oder Wächterkrähen, genau.
Aber da gibt's tatsächlich im Spiel Hinweise, die man, glaube ich, sogar gar nicht so von der Hand weisen kann, weil man findet auch im Institut Bildschirme, die verschiedene wichtige Location im Spiel zeigen, die immer aus irgendwelchen Bäumen oder ne, irgendwelchen hohen Positionen gefilmt werden. Das würde natürlich sehr schön passen auch zu der Vogeltheorie. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass die Vögel so ziemlich die einzigen Kreaturen im gesamten Ödland sind, die nicht komplett wild mutiert sind. Und das Institut hat ja quasi auch Gorillas und alles mögliche an Tiere hergestellt. Also theoretisch könnten die das. Da passt schon ziemlich viel. Und da bei der Theorie frage ich mich nicht, ob da tatsächlich auch Intention dahinter steckt.
Bestimme den Grad der Intention und der Willkür. Es ist zu 60% beabsichtigt, aber 40% Willkür.
Wahrscheinlich,
ja. Was mich fragt, wieso gibt es nichts über den Vault Boy? Er ist wirklich so super präsent, so super prägnant, aber es gibt halt absolut gar nichts dazu. Das wundert mich immer noch. Und eigentlich müsste man dem mal auf den Grund gehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es gar nichts dazu gibt.
Ich habe da tatsächlich zufälligerweise vor relativ kurzer Zeit Informationen erhalten, die ich gerade noch quasi am Überprüfen und Reinarbeiten bin. Aber das ist ein ziemlich cooles, spannendes Thema für sich. Müssen wir mal gucken, wie und wo wir das am besten aufarbeiten. Aber das könnte ziemlich cool werden.
Das macht mich jetzt schon ein bisschen neugierig. Aber wie gesagt, ne, es ist so wirklich so einer der letzten, es ist so super präsent. Und ich denke mir immer so, warum haben wir darüber noch nicht geredet? Du kannst mir nicht erzählen, dass dazu nichts gibt. Aber gut, bin ich gespannt.
Ja. Naja, wie gesagt,
Fallout,
ne?
Fallout, ja.
So diese ja, Mut zur Lücke, sage ich einfach. Wenn man eine Welt erschafft, wenn man Lore erschafft, Mut zur Lücke, Mut zu Mysterien, lasst einfach Spielraum, der interpretiert werden kann. Ich glaube, das tut so einem Universum immer gut. Und man sollte nie den Fehler machen, diese Mysterien dann zu erklären, weil das ist immer zu 100% eine Enttäuschung. Immer.
Erinnerst du dich noch hier an, wie heißt schnell?
Lost
und Point and Click, ja, das auch, aber das Point and Click Spiel, das wir gespielt haben, Monkey Island, ne, was ja auch so einen riesen Mythos hatte und dann muss er halt am Ende erklärt werden. Es ist, glaube ich, selten bin ich mit einer Auflösung zufrieden. Ich glaube, die einzige Auflösung, weil sie so over the top Brainfuck-mäßig war, war die Auflösung von Bioshock Infinite. Also das war eine super gute Auflösung. Aber bei Secret of Monkey Island, diesem neuen Teil, ja, das war so ein bisschen low level.
Es kommt halt immer auch ganz stark darauf an, ob du irgendein Mysterium etablierst, ne, wo dann eben viel spekuliert wird und wo dann die Auflösung kommt, oder ob du mit einem unerwarteten Twist kommst. Das ist ja nochmal ganz was anderes. Also, weißt du, Fight Club baut ja nicht wirklich ein Mysterium auf. Das hat ja plötzlich diesen Reveal und dann ist es so, oh shit, wow. Wenn die jetzt die ganze Zeit schon damit gespielt hätten, was ist dieser Charakter und warum kann der Sachen, die sonst keiner kann, ne, dann wäre dieser Twist wahrscheinlich wieder ganz anders wahrgenommen und vielleicht sogar eher enttäuschend gewesen.
Ja, Twiste sind wie Explosionen, die sehr effektiv sein müssen. Ja, genau. Man darf nicht vorgewarnt sein, ja. Das ist eigentlich wie ein Jumpscare, nur fürs Gehirn. Ja, interessant.
Ja.
Na gut, Michael, gibt's? Sonntag 2024. Twists sind eigentlich Jumpscares fürs Gehirn. Toll.
Gibt's noch Aspekte der Fallout-Mythenhöhe, die du gern noch reden würdest heute?
Ich frage mich die ganze Zeit, nachdem wir diese drei Artikel hatten und die bei der Community auch so gut ankamen, bis auf dass Leute uns gefragt haben, ob wir nicht zu viel Freizeit haben. Ich frage mich, hast du mir schon alles, jetzt mal abseits vom Vault Boy, der immer noch nicht für mich ergründet worden ist, hast du noch irgendwas mir in den Jahren noch nicht erzählt oder sind wir echt mit Fallout durch und müssen wirklich auf Fallout 5 warten, damit wir noch neue Sachen kriegen?
Also, so englischsprachige Fallout-YouTuber machen auch heute noch immer wieder über den Cthulhu-Mythos in der Fallout-Welt Videos, aber die nehmen im Grunde immer wieder die gleichen Informationen und formulieren die um, seit 10 Jahren. Also nee, es gibt wirklich nichts Neues, über das wir nicht schon geredet hätten. Man kann nur immer wieder alles neu aufkochen und neu umformulieren und neu umdeuten vielleicht auch. Aber ich glaube wirklich, wir sind durch. Die Mysterien im Hintergrund sind alle durchleuchtet.
Nicht aufgeklärt, aber durchleuchtet. Okay, also es gibt zu allem eine Akte. Was mich nur noch zu einer Frage bringt. Du als Lore-Mensch, bist du nicht dann versucht, neugierig dich mit der Starfield-Lore zu beschäftigen? Oder hast du das in den tiefsten Tümpel der Tümpel geworfen?
Ich habe da tatsächlich angefangen damit und habe mir das angeguckt, aber Starfield hat mich einfach so als Spiel nicht abgeholt. Und wenn es mir keinen Spaß macht, dass ich da mich wirklich reinbegebe, dann hat das meistens keinen Sinn, weißt du. Man kann sich schon irgendwie Sachen in Wikis durchlesen, aber wenn man es nicht selber gespielt hat und wenn man keinen Bock hat, das selber zu spielen, dann kommt es zu Missverständnissen, dann hat man nicht dieses Feeling der Entdeckung und dann funktioniert das alles einfach nicht. Also Starfield hat mich spielerisch nicht genug abgeholt, als dass mich die Lore interessieren würde.
Ja, same. Aber auch an der Stelle ein Danke an dich, nachdem wir jetzt schon mehrere Jahre zusammenarbeiten. Du hast tatsächlich die Leidenschaft für Lore bei mir entwickelt, weshalb ich als dein Padawan gewissermaßen sogar aktuell selber gewisse Dinge untersuche. Vor allem auch die Lore von GTA 3 finde ich halt super spannend, gerade da auch in dem Mystery-Bereich. Deswegen an später Stelle hier nochmal Danke dafür.
Ja, gerne. Danke auch. Ich meine, ich war auch, mit deinem ersten Artikel war ich auch zum ersten Mal in der GameStar. Das ist natürlich auch cool, wenn man als so ein Lore-YouTuber quasi da auch so ein bisschen geehrt wird mit so einem Gastauftritt.
wurde ja höchste Zeit. Und ich habe den Farmer-Mythos aufgelöst. Ja, ne?
Also, ganz genau. Ja,
das war sehr cool. Also
das hatte internationale Auswirkungen sogar, ne? Wenn auch nur eine kleine. Ein Satz in einem Wiki wurde verändert, aber
vielleicht ist das eigentlich, vielleicht ist das so ein bisschen jetzt das nächste Projekt, wenn wir keine, weil wir ja so viel Freizeit haben, ne? Wir müssten jetzt eigentlich nach den ganzen Fehlern im Wiki suchen. So die deutschste Aufgabe überhaupt, ja.
Ja, ich glaube, da würden wir einige finden, aber das wäre halt eher langweilig. Also der Farmer war schon ein cooler, großer Reveal. Das war so ein Irrglaube, der verbreitet war. Ich glaube, ansonsten finden wir irgendwas, dass irgendwelche Zahlen bei irgendwelchen Munitionstypen nicht stimmen oder sowas.
Ja, oder wir müssten unseren eigenen Mythos faken. Interessant. Ja, okay, aber ich nehme das jetzt erstmal so mit, dass wir sind eigentlich damit durch und wir warten jetzt auf Fallout 5. Ja. Und wir warten auf die Serie. Ja, also die Serie muss den mysteriösen Fremden wieder antreiben. Ich will mehr. So.
Das wäre crazy. Stell dir vor, der mysteriöse Fremde. Oh, das wäre so ein geiles Easter Egg. Ich bin sehr gespannt auf die Serie. Moment mal, wenn ihr die Folge jetzt hört, gibt's die erste Folge vielleicht schon, ne? Naja, okay.
Wir wissen es nicht, ne? Die Zeit ist ein Rätsel.
Na schön, Leute. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für euren Support auf Steady. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Eine von vielen Folgen der Fallout-Themenwoche. Und jetzt ist aber Schluss für heute. Ciao, macht's gut.
Ciao, Leute.